Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht in der Offenbarung 3. Ich lese die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemals schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Ich bete mit uns. Ja, Jesus, und das mach du wahr, dass über der Not dieser Welt dein Himmel aufreißt und dein Trost hineinkommt. Aber jetzt auch in unser Herz öffne du unsere Herzen für dein Wort und für deinen Geist und für deinen Trost. Amen. Ihr Lieben, in der Adventszeit geht es ja an vielen Stellen um Türen. Ne? Auch wenn wir Macht hoch die Tür heute nicht gesungen haben, aber die Adventskalender-Türchen gehen jeden Tag auf. Das haben ja nicht nur Kinder haben Adventskalender, ne? Sondern auch manche Erwachsene, weiß ich, die das mögen, immer noch jeden Tag so ein Türchen aufmachen. Und bei uns zu Hause wurde vor Weihnachten immer so 10 Tage vor Weihnachten ungefähr, wurde immer die Wohnzimmertür abgeschlossen. Ja, das war so. Und dann wurde da drinnen wurde schon gewerkelt und also selbst der Weihnachtsbaum, den kriegten wir erst zu sehen, wirklich an Heiligabend. Der wurde dann aufgestellt, geschmückt. Das Aufstellen kriegt man manchmal noch mit, aber wenn er geschmückt wurde und die Geschenke da verteilt wurden, schon im Wohnzimmer und so. Also erst am Heiligabend ging dann wieder die Tür auf. In der Weltgeschichte erleben wir im Moment eher das Gegenteil, nicht? Wie Türen zugehen. Türen zugeschlagen werden. Wie zum Beispiel in Israel nach der ersten Hoffnung, trotz des brutalen Terrors, dass vielleicht doch wieder Verhandlungen über die Geiselbefreiung möglich sind und einige ja befreit worden sind, geht es jetzt weiter mit Gewalt. Anderer Raum scheint nicht zu sein. Und auch in der Ukraine, trotz aller Kriegsmüdigkeit auf beiden Seiten, aber keine Sicht auf irgendeine offene Tür. Und doch ist in unserem Text hier die Rede von einem, der in der Lage ist, Türen zu öffnen und zu schließen. Und das ist einer, der vor über 2000 Jahren am Rand der Weltgeschichte in einem kleinen, ihr müsst sagen, fast in einem kleinen Kaff geboren wurde. Und daran hat sich 90 Jahre später oder 100 Jahre später, als Johannes diese Offenbarung schreibt, und das schreibt, was Gott ihm zeigt in dieser Weltgeschichte und in der Zukunft, daran hat sich eigentlich noch nicht viel geändert. Das Römische Reich wird mit harter Hand und Gewalt regiert. Und die wenigen Christen, die es gibt, die stehen unter Druck. Die offizielle Staatsreligion war damals der Kaiserkult, vermischt mit noch den römischen Göttern. Die Kaiser ließen sich verehren als Personifizierungen der römischen Götter. Und sie wollten angebetet werden. Und die Leute, die da nicht mitmachten, wurden angefeindet und verfolgt. Johannes selbst ist in die Verbannung geschickt worden, auf die Insel Patmos. Aber er schreibt eben nicht nur seine Visionen auf, die Gott ihm dort schenkt im Gebet, sondern er schreibt eben auch Briefe. Briefe an die unterdrückten Christen in den verschiedenen Orten, heute vor allem im heutigen Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Ermahnende und ermutigende Briefe. Und daran macht er deutlich, und das wird gerade in dem heutigen Brief deutlich, nicht der römische Kaiser, sondern Jesus, diese scheinbare Randfigur, sie ist die Schlüsselfigur der Weltgeschichte. Er kann Türen öffnen und schließen. Was kann das heißen? Für Johannes bedeutet es, dass die Menschen in Philadelphia, in dieser Stadt, trotz der widrigen Umstände, was Verfolgungssituationen sein kann oder ja, Anfeindungen, dass sie trotz der widrigen Umstände die Möglichkeiten sehen, die Gott ihnen gibt, dass sie durchhalten in Geduld. Und das trotz ihrer nur kleinen Kraft. Oder gerade wegen ihrer kleinen Kraft, so scheint es fast im Text zu sein. Wie ist das bei uns? Wir leben erstmal in einer anderen Situation. Wir erleben keine Verfolgung hier. Wir leben in Freiheit. Das hatte Melanie ja am Anfang schon dankbar ausgedrückt. Und doch, also das ist eine andere Situation. Und doch leben wir eben auch in einer Welt, in der das Fragen nach Gott immer weniger wird. Also in einer neuen Umfrage, die ich gelesen habe, sagen 80% der Menschen in Deutschland, dass sie kein Interesse an Religion haben. 80%. Egal ob Kirchen, ich möchte wissen, wie viele davon noch offiziell Kirchenmitglieder sind und wie viele nicht. Oder noch Kirchenmitglieder sind. Das, ne, ich erlebe ja auch dann jeden Monat irgendwelche Austritte. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht persönlich davon runterziehen lasse. Gerade wenn man nach 18 Jahren hier lang meint oder 19, dann kennt man viel und denkt, warum du? Trotz guter Begegnungen. Was ist da wichtiger? Wie gehen wir damit um? Glücklicherweise erfahre ich auch anderes. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass ich irgendwie auch mich in so einer religiösen Blase bewege, sondern das ist ja unsere volkskirchliche Situation, dass ich auch genug anderes mitbekomme. Dass ich in Notfallseelsorge einsetzen, das erfahre ich selber oder auch Leute aus meinem Team, da gibt es kaum eine Situation, wo Menschen, das ist ja oft so ein plötzlicher Todesfall oder sonst was, dass kaum einer erlebt, dass die Menschen nicht zugänglich sind. Dann so, dass wenn man ein Aussingen oder ein Gebet angeboten wird, dass Menschen das ablehnen. Zwar nicht nur, weil ein Pastor kommt, sondern erleben die Ehrenamtlichen genauso, wenn sie sich denn trauen, das anzubieten in der Situation. Und ähnlich ist es, glaube ich, erlebe ich es auch im Gemeindekontext. Ja, im Krankenhaus, in Todesfällen, ja, aber auch in den freudigen Ereignissen. Wie eben eine Kindgeburt. Da ist erstmal eine Offenheit da. Menschen taufen nicht mehr ihre Kinder, weil ein Mann es eben tut, sondern dass sie nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen es sehr bewusst tun. Und da eine Offenheit da ist. Also, da sind solche Punkte, die Gott uns schenkt als Kirche. Und ich frage mich, können wir das nutzen? Gerade bei in diesen schweren Fällen, in Todesfällen, wie viele Menschen können mit dem Thema Tod nicht umgehen? Wir haben hier schon Leute erzählt, dass Freunde oder gute Bekannte, Nachbarn ihnen im Supermarkt aus dem Weg gehen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Wie gut wäre es und ist es, wenn wir in solchen Situationen, wo wir das mitkriegen, dass wir Nähe anbieten, sagen können, wir können damit umgehen. Ich hoffe, dass es so ist, aber ich glaube es, dass wir an vielen Stellen mehr zu sagen haben zu einer Kraft auch im Schweren. Natürlich ist da auch das andere, dass Menschen, dass es manchmal sehr konfus ist, was Menschen dann vom Glauben halten, wie vieles vielleicht von Religion doch noch eben geprägt ist, aber in dieser manchmal eben auch von Pseudo-Religion, wie viele Menschen sich ihr Sinn- und Hoffnungspäckchen so zusammenbasteln. Ja, das mag alles sein, aber ich staune, wie interessiert viele doch an spirituellen Fragen sind. Ich habe gerade mitbekommen, dass auch Jugendliche hier bei uns aus der Jugendarbeit, dass die im Internet mit irgendwelchen wildfremden Leuten diskutieren, in irgendwelchen Chatgruppen über religiöse Fragen. Und beileibe nicht nur mit gemeindenahen Jugendlichen, eben wirklich auch sehr kontrovers diskutieren, aber sie tun es. Natürlich ist das andere auch, dass Menschen gerade verfasster Religion kritisch gegenüberstehen. Das ist so. Und dass wir manchmal dann eben zu schnell denken, was kann ich denn schon sagen oder tun? Aber wir haben etwas zu sagen. Da, wo wir Menschen begegnen. Da kann es sein, dass Gott nicht offene Türen schenkt? An mancher Stelle. Wir müssen sie nur sehen, dass er eine offene Tür aufmacht. Und die möchte ich wahrnehmen, diese offenen Türen, trotz kritischer Fragen. Und dabei ist auch deutlich, wenn ihr sagt, Gott schenkt die offene Tür, dass uns dann auch bewusst ist, mir auch bewusst ist, ich kann mir den Mund fusselig reden, ich kann niemandem den Glauben einreden, will ich auch gar nicht. Letztlich muss es Gott schenken, dass seine Herzenstür aufgeht. Das kann letztlich nur mein Gebet sein. Aber er kann Türen öffnen. Und ich sehe immer wieder, wie da Türen aufgehen. Dass Menschen so kritisch sind, das hat natürlich auch damit zu tun, wie sie Religion und verfasste Religion wahrnehmen. Diese ganze Kindesmissbrauchsdebatte scheint Glaube und Kirche insgesamt zu diskreditieren. Und es wird dann schnell mit Hexenwesen und Kreuzzügen in einen Topf geworfen. Und in den letzten Monaten wurde Religion ja überhaupt in den Medien doch vor allem mit Aggression und Gewalt verbunden. Das muss man erstmal wahrnehmen, dass Menschen auch so ticken und wie auch über Religion berichtet wird. Und da kann man natürlich schnell sagen, das ist nicht unsere Religion. Man muss auch eins dabei sagen, es gibt nicht die friedliche und nicht die friedliche Religion und die gewalttätige Religion. Ja. Und das gilt nicht nur für unseren christlichen Glauben. Nur ein Beispiel, was vielleicht kaum jemand weiß. Vor ein paar Jahren ging das jetzt sehr stark durch die Medien, längst jetzt wieder vergessen, aber nicht gelöst. Das Problem der Rohingya. Euch noch bekannt? Die Rohingya in Myanmar. Also war ein paar Wochen in den Medien, als es ganz schlimm war, dann wieder längst vergessen. Aber das ist ein Problem, was seit 50 Jahren tobt. Und die UN sagt, das ist die am stärksten verfolgte Ethnie in der Welt. Rohingya. Eine Minderheit in Myanmar. Was kaum jemand weiß, das sind Moslems. Ja, wir verbinden Moslems immer mit den Gewalttätern, aber es ist sozusagen zu der verstärksten verfolgten Gruppe sind Moslems, diese Rohingya. Da gab es zeitweise auch Versuche, sich zu wehren, aber letztlich waren die völlig von Misserfolg gekrönt. Die meisten sind inzwischen vertrieben ins Nachbarland, nach Bangladesch und so. Und wer ist die Mehrheit in Myanmar, die sie verfolgt? Buddhisten. Die friedfertige Religion schlechthin, was immer hochgehalten wird, ne? Das ist tatsächlich die eine Gruppe, offizielles Militär, buddhistisch, mehrheitlich geprägt, sind die, die sie mit Gewalt vertreiben dort. Völlig gegen jegliche Rechtlosigkeit. Ne? Und das wird einem nicht bewusst. Gegen alle Klischees, genau auf den Kopf gestellt. Ja. Und so könnte man noch viele andere Beispiele, das finde ich so mit das extremste Beispiel gegen alle Klischees. Natürlich ist der Terror im Namen des Islam schwer zu ertragen. Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Islamisten sich durch bestimmte Koranstellen bestätigt fühlen. Aber man darf nicht vergessen, dass das eben nicht pauschal gilt, dass es eben die anderen auch gibt. Man darf nicht vergessen, dass einige Palästinenser, es waren mal 15% Christen sind. 15% der Palästinenser sind Christen. Das Problem ist, dass viele von denen, die ja eher gemäßigten Kurs gefahren haben, inzwischen das Land verlassen haben. Und die Radikalisten die Oberhand haben. Arafat, den die Älteren von uns noch kennen, der Palästinenser-Chef, war Christ. Ja. Aber die Gemäßigten haben kaum noch Einfluss. Man kann im Nachhinein, weiß man auch, dass Arafat sicherlich, man hat immer über ihn geschimpft, aber damals, aber dass er an vielen Stellen es noch besser hingekriegt hat, bis er die Idee hatte, Saddam Hussein zu unterstützen. Aber das ist, ich will jetzt hier nicht über Politik reden. Aber es sind massiv Fehler da, die gelaufen sind. Natürlich gilt unsere Unterstützung dem Volk Israel und seit dem 7. Oktober zünden wir diesen Leuchter an zum Fürbittengebet oder direkt. Deutlich wird, das Volk Gottes, ne, dem gilt unsere Fürbitte. Und trotzdem müssen wir differenzieren. Man kann nicht alles gutheißen, was der Staat Israel macht oder in den letzten Jahren gemacht hat. Ich habe jetzt so lange ausgeholt, weil ich so mit all diesen Dingen verstehe die Stelle hier, wo Johannes hier von der Synagoge des Satans spricht. Wo man sich auf den ersten Blick fragt, wie kann man so einen Text lesen in der Situation, so eine antisemitische Äußerung. Aber so meint es Johannes hier nicht. Ja? Habt ihr das noch im Blick, was ich meine? Wo er sagt, da sind Menschen, die sagen Juden und sind es aber nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Was steckt dahinter? Johannes will hier differenzieren. Tatsächlich waren es wohl wirklich Juden, die der Gemeinde der Christen in Philadelphia Schwierigkeiten bereiteten. Ja. Man vermutet, dass sie die Leute aus der Gemeinde da bei den Behörden angeschwärzt haben oder sich irgendwie anders feindselig verhalten haben. Ja. Aber Johannes will hier darauf hinaus, sagt nicht, die Juden machen das, sondern schaut, das sind Menschen, die sich vom Teufel bestimmen lassen. Die sich so verhalten, weil sie letztlich dem Teufel dienen. Weil sie sich von der Gewalt und Aggression hingeben oder hineinnehmen lassen. Aber zugleich hat die Hoffnung, letztlich werden sie die Wahrheit erkennen. Sie werden Jesus anerkennen. Also da zu unterscheiden, nicht die Religion. Noch einmal, es gibt nicht die friedliche und nicht die gewalttätige oder nicht die aggressive und die gute Religion. Wir müssen und wir dürfen auch nicht verteidigen, was im Namen christlicher Religion geschehen ist, wo auch Christen sich im Namen von Religion, ob in Nordirland über Jahrzehnte oder im Dreißigjährigen Krieg oder wann auch immer, im Namen von Religion getötet haben. Menschen einfach nur eine Art Konfession. Wir müssen auch nicht verteidigen, wenn heute Menschen, auch Christen, wirklich sich daneben benehmen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Sich nicht zu verhalten im Sinne Jesu. Aber wir können eins sagen. Menschen gibt es, solche wie solche, aber Jesus ist der Schlüssel. Nicht Menschen. Jesus vermag, Türen zu öffnen, die von Menschen zugeschlagen wurden. Ja, wo Menschen durch ihr Verhalten Beziehungen kaputt machen, eben bis hin zu Hass und Gewalt, die ausgelebt werden. Aber Menschen werden das nicht alleine lösen können, sondern Jesus ist der, der den Schlüssel hat. Der Versöhnung schenken kann, wo nach menschlichem Ermessen nichts mehr möglich ist. Warum ist das so? Weil Jesus in einer Welt, die von Gewalt und Stärke und Macht geprägt ist, das war unser Kinderlied am Anfang, nicht? In dieser Welt er einen anderen Weg zeigt und einen anderen Weg geht. Den Weg von Schwäche, den Weg der Wehrlosigkeit, den Weg der Ohnmacht. Und weil er uns auf diesem Weg mitnimmt, darum ist er der Türenöffner, darum ist er der Schlüssel. Und aus diesem Weg mitzunehmen, auf diesem Weg der Vergebung, heißt nicht nur einfach, dass er Vorbild ist, so anders mit anderen Menschen umzugehen, sondern das Erste ist, dass er uns auf diesem Weg der Vergebung mitnimmt, weil er erstmal das trägt. All das trägt, am Kreuz trägt, was wir mit Gewalt und Hass einander antun. Weil er auch unser Fehlverhalten, und insofern muss ich gar nicht auf andere zeigen, auf das, was wir miteinander tun und einander antun und uns verletzen. Er trägt es am Kreuz. Er nimmt das weg, er nimmt so dem Hass die Macht. Und das ist das, was er zuschließt. Ja? Er schließt das ein, im tiefsten, im Herzen Gottes, das, wo wir auch von Hass und Rachegedanken oder was immer geprägt sind. Und das meint Versöhnung. Nicht einfach vergessen zu können, sondern es wirklich hinter sich zu lassen, dass er uns die Bitterkeit wegnehmen will und diese Wunsch nach Genugtuung. Wir können vergeben, weil er uns vergeben hat. Und das heißt nicht nur, dass er uns nicht mehr böse ist, sondern weil er dieses Zerstörerische und die Schuld und all das, was die Folgen dieser Schuld sind, erstmal wegnimmt. Ja, er will es aus unseren Herzen herausnehmen. Und wo wir ihm vertrauen, da wird er eine neue Tür aufmachen. Ja, eine neue Tür aufmachen. Eine Tür zum Vertrauen und der Versöhnung auch zwischen Menschen. Und einen neuen Weg zeigen, den Weg der Liebe. Und da wird der Name dieser Stadt zum Programm. Philadelphia, das heißt Bruderliebe. Ja. Aber das ist immer der zweite Schritt. Dass er selbst erstmal es bei uns wegnimmt und dann es uns ermöglicht, anders miteinander umzugehen. Und das können wir, wo ich schon eben so einen geschichtlichen Exkurs gemacht habe, das können wir auch immer wieder erleben in der Geschichte. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem Christen waren, die zu ihrer eigenen Schuld gestanden haben. Da gab es dieses Schuldbekenntnis von Martin Niemöller, obwohl er einer der wenigen evangelischen Pastoren war, die wirklich durchgehalten haben bis hin zu Gefängnis. Nicht einer der wenigen, aber zumindest war es ja eine deutliche Minderheit der evangelischen Pastoren, der aber so ein Schuldbekenntnis formuliert hat nach dem Krieg. Und dann waren es Christen, die gesagt haben, wir müssen uns für den Neuanfang stark machen. Und noch Ende der 80er Jahre, als dann im Osten der eiserne Vorhang aufging, da waren es vor allem auch Christen, die sich auf den Weg gemacht haben und solche Versöhnungswege, die an die Orte gegangen sind, die bis dahin gar nicht zugänglich waren, in Städte und Dörfer, wo die Nazis und die Soldaten im Zweiten Weltkrieg vor allem gewütet hatten und dort in diese Städte gegangen sind und haben gesagt, wir beten um Vergebung, wir bitten um Versöhnung. Und da selbst, wo man denkt, das ist doch alles unglaublich lange her, Ende der 80er Jahre, wie trotzdem da noch Tränen geflossen sind, viele. Dass jemand kommt und sagt, wir möchten einen anderen Weg mit euch suchen. Und darum, glaube ich, wird es auch eines Tages wieder Versöhnung geben können zwischen Russen und Ukrainern. Und Jesus mag es schenken, dass sogar Palästinenser und Israelis wieder Frieden finden. Aber, und da bin ich auch genauso relativ sicher, weil ich habe es in der Hand, aber ich bin recht sicher, das kann im Tiefsten nur geschehen, wenn mehr Menschen dort Jesus als den Friedefürst entdecken, ihn anerkennen und die Christen, die dort im Land sind, ihren Platz einnehmen und diese Rolle einnehmen, die Jesus ihnen zugedacht hat, Botschafter dieser Versöhnung zu sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir darum alle dafür beten, dass es geschieht. Lass uns das tun, dafür beten. Für unsere persönliche Situation, dass Jesus solche Herzen öffnet und dass wir darum in der Lage sind, uns anders zu begegnen, aber auch für unsere Geschichte, für die Welt. Darum ist gut, wenn wir uns gleich Zeit nehmen für die Fürbitte, für die genannten Dinge oder ganz andere, die ihr auf dem Herzen habt. Dass wir ihm vertrauen können, dem, der diese Türen öffnet und der das zuschließt, was dem im Weg steht und wegschließt und wegnimmt. Amen.